Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Veltin.
Es geht heute um das Thema unschuldig, schuldig. Also es geht darum, dass Menschen Fehler machen, ohne Absicht, im Straßenverkehr vielleicht, in der Erziehung, bei der Arbeit, egal wo. Und es hat Konsequenzen, es hat Folgen. Und das scheint zunächst mal nicht viele Leute zu betreffen. Aber wenn man so drüber nachdenkt, und wir haben in der Predigt auch Zeit zu, werden einem einige Beispiele aus dem eigenen Leben vielleicht oder aus dem Leben unserer Mitmenschen einfallen. Und als Predigttext habe ich einen Text ausgewählt. Ich bin nun ein alter Hase, ich gehe seit ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten in Gottesdienste und höre in der Regel jeden Sonntag eine Predigt. Aber seit Jahrzehnten, würde ich sagen, habe ich nichts zu diesem Text gehört, den wir heute Morgen lesen. Deswegen sollte das mal auch heute so sein. Also, der Text steht in Josua 20. Und zwar ist er eingebettet, man könnte sagen, in einen Bebauungsplan. Da wird also Kapitel für Kapitel für Kapitel wird erklärt, welcher Stamm geht nach da, wer darf am Fluss sowieso lagern, wer muss sich vielleicht irgendwas teilen, wo kriegt man seinen festen Platz zugewiesen als Stamm des Volkes Israel. Und dann plötzlich in diesem biblischen Bebauungsplan wird etwas eingeschoben. Und zwar dieser relativ kurze Text. Ich lese ihn vor. Der Herr sprach zu Josua, befiehl dem Volk, Städte auszuwählen, die als Zufluchtsorte dienen sollen, wie ich es euch schon durch Mose gesagt habe. Sie sollen jedem Schutz bieten, der ohne Absicht einen Menschen getötet hat. An diesen Orten ist man vor der Blutrache sicher. Wer dorthin flieht, muss sich gleich am Stadttor den Ältestenrat stellen und seinen Fall schildern. Dann soll er in die Stadt aufgenommen werden und eine Unterkunft erhalten. Wenn jemand ihn verfolgt, um den Getöteten zu rächen, dürfen die Einwohner der Stadt ihn nicht ausliefern, denn er hat die Tat nicht vorsätzlich, sondern aus Versehen begangen. Er soll an dem Zufluchtsort in Sicherheit sein, bis ein Gericht über ihn entschieden hat. Wird er freigesprochen, soll er bis zum Tod des hohen Priesters in der Stadt bleiben. Erst dann darf der Totschläger in seine Heimatstadt zurückkehren, aus der er fliehen musste. Die Israeliten wählten folgende Zufluchtsstädte aus. Die werden jetzt alle aufgezählt, das erspare ich mir mal. Und dann heißt es, diese Städte wurden für alle Israeliten und für alle Ausländer, die unter ihnen lebten, als Zufluchtsorte festgelegt. Dorthin konnte jeder fliehen, der unabsichtlich einen Menschen getötet hatte. Hier war er vor der Blutrache sicher, bis ein Gericht über ihn entschieden hatte. Ja, wie gesagt, es ist schon ein bisschen ein ungewöhnlicher Text für einen Gottesdienst. Worum geht es? Da haben Menschen versehentlich, vielleicht bei Bauarbeiten oder bei der Jagd oder sonst wo, jemanden verletzt, getötet. Und wie das früher üblich war, im Rahmen einer Blutfehde, Blutrache, wurde dann der Verursacher getötet. Und Gott hat hier offensichtlich einen Riegel vorgeschoben, ein Instrument sozusagen juristisch festgelegt, was dann passiert. Um das alles zu verstehen, gefühlsmäßig auch so damit zu gehen, müssten wir eigentlich eine Zeitreise machen. Wir müssten uns in eine Zeitmaschine setzen, dann fliegen wir ein paar tausend Jahre zurück. Sagen wir 6000 Jahre. Und dann sind wir in der Antike, im Altertum. Und wie war es früher, wenn jemanden getötet hat, dann war große Aufruhr, dann erwartete man, dass irgendwas passiert und dann hat man den Übeltäter, schuldig oder nicht schuldig, hat man ihn umgebracht, vielleicht auch gleich die ganze Familie umgebracht. Wenn man erstmal so im Blutrausch war, dann rollten wirklich die Köpfe. Und da hat Gott gesagt, nein, das ist nicht in Ordnung. Hat den Menschen Gebote gegeben und hinter den Geboten steht ja letztlich immer auch die Fürsorge, die Liebe Gottes und er sagt, nein, das ist zu viel. Wenn jemand jemanden getötet hat oder einen Zahn ausgeschlagen oder verletzt hat, dann bitte 1:1 vergelten. Daher das Wort Auge um Auge, Zahn um Zahn. Damit war die Rache sozusagen begrenzt. Für uns hört sich das furchtbar martialisch an, aber fürsorgliche Begrenzung dieser Blutfehde, dieser Blutrache, die früher einfach üblich war. Und jetzt stellte sich wohl raus, dass da Leute drunter waren, die im Grunde genommen unabsichtlich etwas Schlimmes verursacht haben, jemanden getötet haben, zum Beispiel beim Decken eines Daches fällt ein Stein runter und erschlägt jemand. Und vielleicht wurde immer erwartet, dass die Familie diesen Menschen rächt. Ich weiß das nicht. Aber jedenfalls hat Gott die Notwendigkeit gesehen, zu sagen, für diesen Fall muss ein Instrument her. Und das sind die sogenannten Asylstädte oder Freistädte. Und ihr kennt ja euch ein bisschen mit Israel aus. Es ist ein kleines Land, ein sehr kleines Land. Und die Städte, die sind so angelegt, dass man vielleicht in ein, zwei Tagesreisen dazu eine Stadt erreichen konnte. Das war schon eine gute Sache für betroffene Menschen. Nun fragt ihr euch aber im Jahr 2026, was macht das mit uns? Was bedeutet das für uns? Wenn wir sowas machen würden, da gibt es eine moderne Gesetzesprechung, es gibt eine Staatsanwaltschaft, es gibt Verteidiger, das ist alles irgendwo geregelt. Was bedeutet das für uns? Zunächst eine gute Nachricht. Gott hat ein Herz für Menschen, die aus Schusseligkeit Fehler machen. Gott hat ein Herz für Menschen, die in der Hektik des Alltags, im Stress, im Straßenverkehr, in der Familie, im Büro, bei der Bundeswehr, bei der Polizei, in der Schule, wo auch immer, Fehler machen. Warum? Nicht aus böser Absicht, vielleicht aus Dummheit, vielleicht aus Schusseligkeit, ich weiß es nicht. Gott hat ein Herz für solche Menschen. Es gibt in dem Psalm 116 das schöne Wort, der Herr behütet die Unmündigen, wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Und auch die Geschichte, die Christiane Gonnermann uns eben vorgelesen hat, mutet ja auch sehr anachronistisch an. Abraham, unser großes Vorbild, gerät in das Machtgebiet von einem König und sagt, meine Frau ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester, eine schöne Frau. Warum der das macht, welche Taktik oder Strategie dahinter steht, das lassen wir einfach mal stehen. Auf jeden Fall nicht besonders schlau gewesen und hat auch Folgen gehabt. Und trotzdem hält Gott seine Hand darüber und sagt, ich weiß auch, dass du das mit einfältigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich behütet, dass du nicht wieder mich sündigst. Und ich finde, das ist doch heute Morgen zunächst mal eine sehr gute Nachricht, dass Gott auf unserer Seite ist, wenn wir zu denen gehören, die aus Schusseligkeit Fehler machen. Ich kenne einen geistlichen Führer, einen geistlichen Leiter, der hat eine neue Arbeit angetreten und das ist ein Schussel. Vor Dienstantritt hat er gebetet, lieber Gott, lass mich nicht zu viele von diesen Schusselfehlern machen. Das gehört scheinbar zum Leben dazu. Nun geht es aber bei uns heute Morgen, in dem Text, den wir gelesen haben, es geht nicht um Lappalien. Das sind keine Kavaliersdelikte, das sind keine schusseligen Fehlerchen, die passieren, sondern es geht um die Tötung. Es geht um die Tötung durch Menschen. Es geht um Totschlag. Es geht um die Folgen von Totschlag. Und auch jetzt fragt ihr euch, was hat das mit mir zu tun? Was hat der Totschlag von Menschen mit mir zu tun? Solche Predigten kann ich nicht am Schreibtisch so runterschreiben. Ich brüte da manchmal Monate drüber. Und die ersten Gedanken zu diesem Thema habe ich vor 2 Jahren aufgeschrieben. Damals im Juli 24 fährt abends in Kassel ein Polizist im Streifenwagen mit Signalhorn und Blaulicht zum Einsatz. Irgendwas Schlimmes muss passiert sein. Und fährt um 10 Uhr abends einen 5-jährigen Jungen tot. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern? Einer unserer Nachbarorte von Frielendorf, Neukirchen, der Bürgermeister dieser Gemeinde Neukirchen, stand jahrelang vor Gericht. Warum? Wegen Totschlag. Er hat, so der Vorwurf, die Verantwortung dafür zu tragen, dass ein Feuerlöschteich nicht so abgesperrt ist, dass kleine Kinder dort reinfallen könnten und ertrinken. Mein eigener Vater, der musste oder hat sich freiwillig in den Krieg gemeldet. Der war mit 19 Jahren Offizier, Zugführer in Frankreich. Er führt eine Gruppe junger Soldaten an, traf auf eine Gruppe junger amerikanischer Soldaten. Es war Krieg. Was macht mein Vater als Chef dieser kleinen Einheit? Er nimmt seine Handgranate, macht sie scharf, wartet ab und schmeißt die Handgranate in die Gruppe der amerikanischen Soldaten. Noch ein letztes Beispiel. Einer meiner besten Freunde macht eine Fahrt, fährt auf Montage. Es ist Sommer, es gibt Starkregen, Platzregen, es gibt Aquaplaning auf der Straße, der Wagen verunglückt, mein Freund sitzt am Steuer, der Beifahrer. Stirbt bei diesem Unfall nun, mein Freund überlebt unverletzt. Das sind einige Beispiele, die mir eingefallen sind, die mir sozusagen in der Zeitung oder in der Familie, im Freundeskreis aufgefallen sind. Diese Menschen, haben sich nicht mit Absicht in eine gefährliche Situation begeben. Sie sind mehr oder weniger ohne böse Absicht in eine Situation geraten, wo sie am Tod von Menschen beteiligt waren. Nun muss man dafür kein Soldat sein oder Polizist oder Autofahrer. Ich war mal auf einer Klassenfahrt in Sylt, 2 Klassen, 2 Lehrer. Das müsst ihr euch vorstellen, Sylt, Nordseestrand, links FKK, da sollten die Kinder auf keinen Fall hin. So. Hinter uns die Dünen, da sollten sie auch nicht hin, das war streng verboten, vor uns das Meer. So. Nun hast du diese Rasselbande da und das haben wir irgendwie hingekriegt, das zu managen. Und dann sagt ein Tourist zu mir, sagt er als Lehrer, sagt er, Sie stehen doch eigentlich mit einem Bein im Gefängnis. Und er hat recht gehabt. Ne? Wenn da was passiert, du bist automatisch schuldig. Es kann jeden Menschen treffen. Jeder kann in die Lage geraten, in irgendeiner Form am Unglück eines anderen Menschen schuldig zu werden. Noch ein wirklich interessantes Beispiel aus der Geschichte. Viele von euch kennen den Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer. Dieser Mann hat sich bewusst dafür entschieden, ich mache mit am Umsturz von Adolf Hitler. Ich beteilige mich an den Vorbereitungen eines Totschlags sozusagen. Ich weiß, damit übernehme ich auch Schuld vor Gott. Denn Totschlag ist Schuld vor Gott. Da war der mit sich im Reinen, im Gebet. Das war vollkommen klar. Und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges. Dieser Mann, der so intelligent war, ein Professor, ja, sitzt jetzt in seiner Einzelzelle. Und dann hört er, dass seine Eltern über die Not dieses jungen Mannes, dieses Professors, krank werden. Die Vorstellung, ihr Sohn sitzt Monat für Monat im Gefängnis und wird wahrscheinlich hingerichtet, hat dieses alte Elternpaar krank gemacht. Vielleicht auch die Schädigung des Rufes Bonhoeffers mag auch eine Rolle spielen. Das sind ja alles nur Menschen. Es scheint also irgendwie für uns Menschen sowas wie eine Art Zwickmühle oder eine Art Dilemma zu geben, dass wir immer wieder oder gerne in solche Situationen reingeraten, wo wir letztlich beteiligt sind. Und wer jetzt immer noch sagt, na, das kann ja nicht passieren, an so etwas kann ich mich nicht erinnern, dem möchte ich eine Geschichte erzählen, die habe ich in diesem Thriller gefunden von Robert Ludlum. Das Buch heißt Die Bancroft-Strategie. Auf einem Nebengleis eigentlich beschreibt er eine Geschichte, eine Situation vor 130 Jahren vielleicht. Das ist ein kleines Dorf, eine Familie lebt in dem Dorf, Vater, Mutter, es gibt einen Jungen, ein Kind. Und dieser Junge wird krank, man kann ihm nicht helfen. Und es scheint darauf hinauszulaufen, dass dieser Junge sterben wird. Und ein junger Arzt im Dorf, wie auch immer, findet heraus, was das Problem des Kindes ist, stellt die richtige Diagnose und leitet die richtige Therapie ein. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit den Eltern gemacht hat? Das Kind gerettet? Wie dankbar die Eltern waren? Wartet mal, ich habe irgendwo den Namen von dem Jungen aufgeschrieben. Ah ja, hier, der Junge hieß Adolf Hitler. Alles, was wir machen, hat Konsequenzen. Alles hat Folgen. Keiner ist wirklich da vollkommen frei. Und selbst Jesus, von dem wir sagen, er war ohne Sünde, auch er ist diesem menschlichen Schicksal nicht entronnen. Jesus verursacht seiner Mutter großes Leid. Schon wenige Tage nach Jesu Geburt, wo normalerweise Eltern voller Freude sind, wird Maria prophezeit, steht am Ende der Weihnachtsgeschichte, ein Schwert wird durch deine Seele dringen. Und als Jesus 12 Jahre alt ist, wird er 3 Tage von seinen Eltern vermisst. Wir haben dich mit Schmerzen gesucht, so sagen sie. Und dann sagt Jesus fast brüskierend, ich muss in dem Haus sein, wo mein Vater wohnt. Und die Entfremdung von der Mutter geht noch weiter. Auf der Hochzeit zu Kana fährt Jesus seine Mutter an und sagt, Weib, was geht's dich an? Matthäus erzählt eine Begebenheit, Jesus ist in einem Haus, viele Leute sind da. Dann kommt Maria mit den Brüdern von Jesus, sie wollen Jesus besuchen. Und dann zeigt Jesus, als ihm gesagt wird, hör mal, deine Familie ist da, die Mama ist da, die Brüder sind da. Dann zeigt Jesus auf seine Jünger und sagt, das sind wirklich meine Mutter und meine Geschwister. Was macht das mit einer Mutter? Und was Maria unter dem Kreuz durchmachte, als der Sohn stirbt, ist kaum nachzuvollziehen. Unschuldig, schuldig. Bei Bonhoeffer ist die Geschichte übrigens ganz interessant weitergekommen. Ich habe hier ein Buch, Da sind die Briefe drin, die Dietrich Bonhoeffer aus seiner Zelle geschrieben hat an seinen besten Freund. Und diesen besten Freund habe ich mal getroffen während des Studiums. Der war auch ein Theologe. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt in dem Buch, dass er Besuch bekommen hat von einem Juristen, von einem Rechtsanwalt. Das war der Schwager von ihm, Rüdiger von Schleicher. Und Dietrich Bonhoeffer klagt dem Rüdiger von Schleicher seine Not, dass er sich verantwortlich fühlt für die Krankheit der Eltern, für das Leid der Eltern. Und der Jurist von Schleicher ganz cool sagt, pass mal auf, Dietrich, wir haben in der deutschen Sprache leider nur ein Wort und das Wort heißt Schuld. Im Lateinischen haben wir mehrere Worte, zwei Worte. Da kennen wir die Culpa, das ist moralische Schuld, und dann kennen wir aber auch die Schuld im Sinne der Causa. Und das im Sinne der Ursache, Causa, Ursache, das ist bei dir und deinen Eltern passiert. Natürlich hast du durch deine Geschichte das Leid der Eltern verursacht, aber du bist nicht wirklich schuldig. Ja, hat das Nachdenken Dietrich Bonhoeffer geholfen? Offensichtlich ja, das geht aus dem Brief hervor. Hat es meinem Vater geholfen, dass er jahrzehntelang gegrübelt hat über das, was er als junger Soldat angerichtet hat? Nicht wirklich. Der war vor allem in der letzten Zeit war der sehr verschlossen und oft auch sehr hart. Tröstet es den Polizisten von Kassel, dass das Landeskriminalamt ihn freigesprochen hat? Ich weiß es nicht. Macht es den Bürgermeister von Neukirchen glücklich, dass ein Gericht nach ich weiß nicht wie vielen Jahren ihn freigesprochen hat? Ich glaube es nicht. Unschuldig, schuldig. Wer so etwas erlebt, der ist seelisch verletzt, der ist traumatisiert. Der zieht sich vielleicht zurück, verhärtet sich, fängt an zu trinken, nimmt Tabletten. So eine Person braucht Hilfe. Da reicht kein tröstendes Wort und auch kein Tablettchen. Und jetzt schauen wir uns noch mal ein zweites Bild an, das hatten wir gerade kurz gesehen. Dort am Tor der Stadt, einer der Asylstädte, wird der Totschläger in Empfang genommen. Ja. Panisch ist die Flucht gewesen, hektisch, voller Angst. Er hatte nicht viel Zeit, weil der Rächer war ja schon hinter ihm her. Er brauchte also schnell einen sicheren Ort. Diesen Totschläger, den wir eben noch mal gesehen haben, der bekam also einen geschützten Ort. Und warum? Aufgrund der Anordnung eines liebenden Gottes. Er bekam eine Wohnung in der Freistadt mit schützenden Mauern. Er bekam Rechtssicherheit. Jemand hörte ihm zu. Der Rat der Ältesten kümmerte sich um ihn. Auch der hohe Priester war einbezogen. Und sogar die Wege zu den Freistädten wurden besonders gepflegt, damit die Flucht zu jedem Zeitpunkt mit Sicherheit zu garantieren war. Diese Flucht einer gequälten Seele zu einem sicheren, guten, heilsamen Ort, gibt mir zu denken. Wer hilft uns, wenn uns unser Fehlverhalten vor Augen steht? Vielleicht in der Familie, gegenüber Vorgesetzten, gegenüber Schutzanbefohlenen, gegenüber Nachbarn, gegenüber Verkehrsteilnehmern, egal wo. Wer hilft uns, wenn uns unser Fehlverhalten vor Augen steht? Wenn wir wissen, dass durch unser Tun oder Unterlassen, durch unsere Worte, jemand verletzt wurde, jemandem geschadet wurde, vielleicht schwer verletzt wurde? Wer hilft uns, wenn uns unser Gewissen plagt und wir nicht mehr zur Ruhe kommen? An diesem Punkt sollten wir vielleicht an den denken, der mit Schuld und mit Unschuld am besten vertraut ist und der uns kennt und der weiß, was Schuld und Schuldgefühle mit Menschen machen. Jesus. 700 Jahre vor seiner Geburt sagt Jesaja über ihn: Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Vergebung und Heilung. Jesus hat unsere Schuld getragen und durch seine Wunden sind wir geheilt. Vergebung und Heilung. Wer bräuchte das nicht? Als Jesus am Kreuz hängt, da blutet er aus 6 Wunden. 2 an den Füßen, 2 an den Händen, 1 Kopfwunde durch die Dornkrone, 1 an der Seite. 6 Wunden. Die Wunden Jesu, durch die wir geheilt sind, wie Jesaja schreibt. 6 Wunden. 6 Städte in Israel, in die sich Menschen flüchten konnten, um Schutz und Sicherheit und Versorgung zu bekommen. Hier war die Jagd, hier war die Flucht vor dem Bluträcher zu Ende. Hier kam sie zur Ruhe, endlich Ruhe. Diese Ruhe, diesen Frieden, das Ende der Flucht, ja mehr noch Heilung für unsere Seele, bietet uns Jesus an, wenn wir von unserer Erinnerung, von unserem Gewissen, von unserer Schuld oder von unseren Schuldgefühlen gejagt und bedrängt werden. Der Totschläger, der die Blutrache fürchtete, den hat nicht das alleinige Wissen um diese Asylstätte getröstet oder geholfen. Der musste sich bewegen. Mehr noch, der musste laufen, weil jemand hinter ihm her war. Der stand so unter Druck, so wie wir vielleicht belastet sind, wenn Schuld oder Schuldgefühle uns niederdrückt. Und vielleicht steckt hinter dem, der uns dann jagt, der uns dann den Frieden raubt, auch der, den das Neue Testament den Verkläger der Brüder nennt. Das lesen wir in der Offenbarung. Der Verkläger der Brüder, das ist der Teufel. Und eines seiner Hauptgeschäfte, so steht das in der Offenbarung, sein Hauptanliegen ist das Beschuldigen der Kinder Gottes. Das Beschuldigen der Kinder Gottes, um ihnen zu schaden. Und ob es jetzt dafür einen Grund gibt, eine Schuld, eine Culpa oder eine Causa oder nur eine Einbildung, das ist ganz egal. Hauptsache, den Kindern Gottes wird geschadet. Darum nehmen wir als Lehre aus diesem Gottesdienst mit. Gott kümmert sich um Menschen, die Fehler gemacht haben. Er sieht die Menschen, die ohne Absicht schuldig geworden sind. Eigentlich müssen wir sagen, er hat sich schon um sie gekümmert. Er hat schon alles für deine Rettung getan, für die Vergebung und für deine Heilung. Es ist an dir, zu ihm zu gehen, zu ihm zu laufen, dich zu ihm zu retten. Amen.